Sprich mit mir.
Nicht einfach.
Friedrich Merz soll sich warm anziehen.
Should you gotta pay?
Mr. President, have mercy upon the people.
Das volle politische Risiko.
Rambo Zambo.
Der Kommunikationspodcast.
Theorie und Praxis.
Mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler. Sprich mit mir. Nach kurzer Sommerpause sind wir wieder da. Klaus, wie geht's dir?
Ich bin mittendrin im Geschehen. Mir geht's super.
Also Mischung aus Kommunikation und Juristerei nehme ich mal an, ne?
Das ist so ein komischer Cocktail. Ja, das hast du richtig benannt. Ich hoffe, du hast, Sommerpause ist ja ein bisschen übertrieben.
Ne? Ja.
Aber ich muss dir sagen, ich habe es schon vermisst und ich freue mich total, dass wir heute
geht mir auch so. Also ich habe mal getitelt für heute Ost-West-Drift, Politik im Zeichen der Landtagswahlen in natürlich Sachsen-Anhalt. Wir sind mal mehr oder weniger tagesaktuell, weil wir aufnehmen am 1. September tatsächlich.
Ja.
In 6 Tagen ist die Landtagswahl in Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Aber es sind natürlich auch die Termine in Mecklenburg-Vorpommern, die noch anstehen und in Berlin. In Berlin natürlich ein signifikant anderes Bild, was die Demoskopie angeht, als in den beiden anderen Ländern. Sehr, sehr spannend, was da östlich von uns so stattfindet. Und wir wollen ein bisschen versuchen, mal einzuordnen, wie wenig verstehen die Menschen im Westen, diejenigen im Osten, wie agiert eigentlich die Politik und allen zuvorderst natürlich Bundeskanzler Friedrich Merz, der natürlich alles daran setzen will, dass Sachsen-Anhalt nicht blau wird, mit anderen Worten, nicht eine absolute AfD-Mehrheit bekommt. Die letzten Meldungen der Demoskopie deuten darauf hin, dass es damit vielleicht nicht klappen wird mit einer absoluten Mehrheit. Man muss, glaube ich, wie siehst du das, dafür schon fast dankbar sein, wenn es so kommt?
Ja, es wird an den Kleinen hängen, oder?
Ja.
Es hängt an den kleinen Parteien. Wer kommt rein? Und das könnte die absolute Mehrheit verhindern. Ulrich Sigismund sagt ja, er will nur alleine, er will mit gar keinem. Also er will nur die absolute Mehrheit oder nichts. Stramme Aussage, aber der surft auf irgendeiner Welle, die wir uns vielleicht gleich noch angucken. Das ist alles schon fast surreal, aber leider ist es dann auf der anderen Seite total real. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich fühle mich bei der Sache nicht gut.
Nein.
Ich fühle mich bei dem gespaltenen Land nicht mehr gut. Ich fühle mich bei der Art der Kommunikation, wenn man das noch so nennen kann, nicht mehr gut. Ich sehe die Hilflosigkeit der, wie heißt es jetzt mittlerweile schon als Schimpfwort, Altpartei. Mein Befund ist, da erreicht keiner mehr die Menschen. Bis auf diese Blauen, also zumindest im Osten, aber wir haben ja hier im Westen auch Zahlen, irgendwie um die 20. Also ich bin sehr aufgewühlt, denke viel nach, schaue mir viel an, diskutiere mit AfD-Wählern in Chats. Kann ich gleich was zu sagen?
Ja,
ich
bin sehr, sehr gespannt darauf.
Ja, ich habe wirklich einen Selbstversuch nochmal gestartet.
Mhm.
Über ein paar Tage, sehr spannend. Also es beschäftigt mich sehr.
Ja, es ist für mich auch der Befund ganz faszinierend irgendwie vom Kommunikationsstandpunkt aus, als jemand, der natürlich auch qua Biografie und Beruf so ein bisschen Info-Nerd ist und dazugekommen ist in den vergangenen Jahren natürlich die Nutzung der sozialen Medien. Und wenn ich mir das ansehe und durchlese, was dort aus dieser Ecke kommt, auch versuche, Interviews mit den Kandidaten dort zu machen, mit dem Wahlvolk zu machen, das wie eine Monstranz vor sich herträgt, ja, wir werden das Kreuz über der AfD machen. Und dann gefragt werden, ja, was ist denn der Beweggrund dafür, dass da gar nichts kommt. Gar nichts. Also da kommen irgendwelche sehr, sehr, sehr oberflächlichen Halbsätze, die sich auf Migration beziehen, die sich aber hauptsächlich darauf beziehen, wir möchten denen in Berlin was auswischen.
Ja. Und jetzt sind wir genau an diesem Punkt. Warum machen Menschen ein Kreuz bei einer Partei? Ich habe fast das Gefühl, das System hat sich überholt. Es ist nicht mehr so, dass man ein Leben lang einer Partei hinterherrennt, wie das so früher war. Ne?
Ja.
Wir sind ja beide genau unterschiedlich geprägt von Haus aus. Aber die Menschen sind da komplexer unterwegs, schauen wohl auch genauer hin, aber sind sehr bei sich, also sehr dieses Ich-Bezogene. Und jetzt kommt es. Reicht es schon aus Protest, diese Partei zu wählen. Es scheint so zu sein. Also dieser Cocktail aus Protest und Ärger und Wut gepaart mit Angst, das reicht da, das Kreuz zu machen und völlig auszublenden, was inhaltlich im Programm steht. Da komme ich gedanklich nicht mehr mit. Also ich glaube, wir sind uns einig, es hat überhaupt keinen Sinn, auf die Bürger und das Wahlvolk zu schimpfen. Aber mein Ansatz ist, ich würde das gerne verstehen. Und wie kann man, und jetzt können das wieder einige als Schimpfen gerne werten, ist es aber nicht, wie kann man so gedankenlos sein und aus Protest sagen, ich wähle die bei dem Programm, bei der Ausrichtung des Bundesvorstandes auf dem letzten Parteitag mit einem massiven Ruck nach rechts, massiv, und sagen, ja, wird schon gut gehen. Also Entschuldigung, wir sind hier nicht bei einem Versuch im Biologieunterricht oder im Chemieunterricht.
So ist es.
Wir sind hier in der Realität, wir sind in Deutschland, wir sind in der Demokratie, wir sind in einer Weltwirtschaftssituation, die katastrophal ist. Und dann sagt man, das wird schon irgendwie klappen, die meinen das nicht so. Ja, Entschuldigung, wie muss ich drauf sein, um so zu denken? Ich verstehe Sorgen, Nöte, Ängste der Menschen. Vielleicht auch Ärger und Wut. Kann ich alles verstehen. Aber was folgt daraus?
Was sagst du eigentlich dazu? Ich überschreibe das jetzt mal übertrieben mit dem Wort so Appeasement. Niemand inklusive Bundeskanzler möchte noch etwas hören. Und es gibt natürlich technokratische, juristische Gründe dafür, das gar nicht anzugehen von einem Parteiverbotsverfahren, wo ich schon irgendwie finde, wackelt da der Schwanz mit dem Hund oder umgekehrt, weil wenn eine Partei nachgewiesen dasteht, wo sie steht, dann ist mein Dafürhalten, dass man so etwas machen könnte. Der zweite Aspekt, die zweite Zutat ist mit meinen ehemaligen Kollegen in den Medien oder ich sag mal in den ehemaligen Leitmedien, nicht nur, dass sie Spitzenleute der AfD in Interviews zum Beispiel einladen, sondern dass auch so in vorauseilendem Gehorsam gesagt wird, das sind nicht alles Rechtsradikale, die sind nicht alle Nazis oder was weiß ich. Das ist sicherlich in der Sache einigermaßen richtig. Das ist doch eine Analogie dazu, auch kommunikativ wiederum zu sagen, ihr tragt gar keine Verantwortung dafür, wo ihr euer Kreuz macht. Also das ist schon mein Verständnis davon.
Es ist verrückt, wie hier irgendeine Show abgezogen wird. Jetzt hast du Sachsen-Anhalt, da sagt der Verfassungsschutz, die Partei ist gesichert, rechtsextrem.
Genau. So.
Wie oft hören wir jeden Tag in den Medien diesen Satz? Und jetzt kommt es. Das interessiert keinen. Und trotzdem rennen die Leute mittlerweile offensiv rum mit AfD-Shirts, mit irgendwelchen Zeichen und sagen, AfD, ich wähle die jetzt. So. Wie muss ich drauf sein? Ich mache mich ein Stück weit damit gemeint. Nochmal, die ganzen Wähler oder nicht alle Wähler sind Nazis. Auch in der Partei sind nicht alle Nazis. Aber ich mache mich doch ein Stück weit gemein. Entschuldigung, ich kann doch nicht so tun, als würde ich das ausblenden und feiere jetzt irgendeine Ostfolklore, die da künstlich hoch
ganz gepusht genau
wird.
DDR-Hymne singen, genau.
Jetzt singen die DDR-Hymne, fahren mit diesen Dingern durch die Gegend, können sie ja machen. Jetzt wird der Osten verklärt. Und ich habe neulich einen interessanten Gedanken dazu aufgeschnappt. Die ganze Historie der DDR mit dem Niedergang der Wirtschaft hat ihren Ursprung nach dem Krieg in Russland. Und die AfD ist Russland nah, wie wir wissen. Und jetzt tun die so, als wäre die ganze Zeit, bitte, es gab sicherlich auch gerade gesellschaftlich, zwischenmenschlich tolle Sachen in der DDR, aber so zu tun, als wäre das eine Erfolgsgeschichte, das ist ja der gespielte Witz. Und dann entscheide ich mich für eine russlandnahe Partei, die nicht ansatzweise sich distanziert von Putin oder sonst irgendwas. Unfassbar. Also wie selektiv muss ich drauf sein? Wie selektiv muss ich denken? Oder bin ich in der Lage, Teile meines Gehirns auszuschalten? Und ich verstehe das nicht. Und wenn ich es gerade sagen darf, also ich habe meinen Selbstversuch.
Genau, da bin ich jetzt total interessiert dran. Also was da für Ergebnisse sind und wie der, wie der Shitstorm da gelaufen ist.
Ja, absolut. Also wirklich, mein Ansatz ist der, ich kann diese über 40% Zustimmung Stand jetzt in Sachsen-Anhalt für die AfD nicht nachvollziehen, programmatisch.
Genau.
Also gegen die Ukraine, für Russland, Migrationsthematik, machen einen riesen Popanz, wobei die Zahlen runtergegangen sind. In allen Krankenhäusern arbeiten Leute mit Migrationshintergrund. Die schreien darum, die wollen ja laut Siegsmund die Migration sogar in den Minusbereich bringen. Also Leute, die also noch mehr rausschicken, auch die offensichtlich hier sind, seit 2015 eingewandert sind, die sollen überprüft werden. Dann wird dauernd was gesagt, programmatisch, dass aber nur die Bundesebene entscheidet. Da haben die überhaupt keinen Spielraum. Ökonomen haben das Programm geprüft, da ist nichts gegenfinanziert und so weiter und so fort. So. Und ich habe gedacht, nimm doch dieses tolle oder die Plattform TikTok. Da weißt du ja, was passiert. Ich habe ein Video reingestellt und habe einfach gefragt, Leute, wie kommt es, dass der Zuspruch für die AfD in Sachsen-Anhalt so groß ist? Erklärt mir das. Ich verstehe es nicht. Bitte erklärt mir, wie ihr dazu kommt. Wenn drei versucht haben zu diskutieren, ist es viel. Also das Video ging ziemlich ab für meine Verhältnisse. Weiß nicht, fast 300 Kommentare und so ein Kram, ja. Also ich wurde in einen Sack gesteckt mit den Regierungsparteien und den Altparteien. Ihr da, sag ich, ich bin ohne Partei. Ich bin in keiner Partei. Was ist mit euch? Also das. Und dann kam es. Wut, ganz viel Wut, ganz viel Aggression und natürlich ganz viel Beleidigung.
Natürlich, ja. Ja, das ist der Gestus ja ohne.
Ja, klar. Aber wirklich. Und ich habe, wie ich das immer mache, ich bin immer sachlich geblieben und habe gefragt, nein, nein, bitte können wir in der Sache. So, dann war dieser erste Tag rum, da habe ich mich mal geschüttelt und da sage ich, nee, das lasse ich so nicht stehen. Hab den am zweiten Tag das nächste Video reingestellt und habe gesagt, passt auf, ich habe die und die Fragen gestellt, ich wollte diskutieren. Ich werde aber in einem hohen Prozentsatz nur persönlich angegangen und mir kommt nur Wut und Aggression entgegen. Das ist doch zu wenig. Ist es nur Protest? Mir wäre das zu wenig. Wie steht ihr dazu? Dann wurde es eher noch schlimmer. Also die Anfeindungen mir gegenüber als Person wurden schlimmer. Und am dritten Tag habe ich dann noch mal eins reingestellt und habe dann gesagt, also ich würde das alles nicht verstehen. Wir hätten eine Verantwortung und wir müssen doch mal über Argumente sprechen. Lasst uns doch bitte hart streiten in der Sache, wie wir beides immer sagen. Und das war der Punkt, wo ich auf einmal hier und da Zustimmung gekriegt habe. Das waren natürlich keine Sympathisanten. Dann ist es ein bisschen gedreht. Und das spiegelt das ja wieder, was wir gerade so als kleinen Befund haben. Es wird gar nicht versucht zu argumentieren. Vielleicht können sie nicht, aber ich glaube eher, sie wollen nicht. Wie du sagst, bei Demonstrationen, wenn da die Presse hingeht, die werden ja teilweise körperlich angegangen, da werden Kameras absolut weggehauen.
Absolut, also, ja.
Die werden angeschrien, bitte nicht von allen, aber das sind ja Bilder, die bleiben. Jetzt sind wir an dem Punkt, es besteht offensichtlich kein Interesse an einem sachlichen Diskurs. Es ist eine einfache Wut-Protesthaltung und jetzt muss es anders werden. Jetzt mein Wording, koste es, was es wolle.
Ganz genau. Und Klaus, ganz ehrlich, das erinnert mich und ich vermute auch, dass die AfD das so als Playbook versteht. Ich erinnere mich an den Wahlkampf Trump 1.0 in Amerika, wenn man eben in die Nachbarschaft von Washington D.C. gefahren ist, sagen wir nach Virginia, ins ländliche Virginia oder so. Die haben eigentlich kollektiv gesagt, nee, den Typen finden wir nicht gut. Das ist schon ein Mafioso aus New York. Aber da wird diese Clique der reichen Wohlhabenden, die eigentlich nichts schaffen und uns unterdrücken und so einen Komplott schmieden gegen uns, die wird er platt machen. Und dieser Racheinstinkt-Reflex, also ich meine, übersetzt in das Drehbuch der AfD ist das ja dieses Migrationsthema. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir uns die Zahlen vor Augen halten, gerade für Sachsen-Anhalt, das spielt, ich sag mal, in Relation zu dem Ort, wo ich lebe, Frankfurt am Main zum Beispiel, ist das ein nicht existentes Problem. Also ja. Das Leben von Gerd und Ulrike wird nicht besser, wenn Aisha und Ahmed weg sind.
Nee, es wird schlechter. Aber dieses Narrativ wird bedient und das ist der gespielte Witz. Wo reflektieren die Leute noch? Wo, bitte, jetzt kommt vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Dieses Abarbeiten an dieser AfD, man kann es ja kaum noch ertragen, weil auch die Wählerschaft sich nicht interessiert. Was machst du denn? Und da müssen die anderen Parteien sich fragen, was machen wir denn anders, in Klammern falsch, im Verhältnis? Weil ein Befund ist doch im Moment, die anderen Parteien, egal welche du nimmst, scheinen einen Großteil der Bürger nicht zu erreichen.
Absolut.
Und ich würde mich als Verantwortlicher fragen, warum ist das so und was mache ich falsch? Es ist natürlich ein Wahnsinn, dass dieser große Teil der Bevölkerung sich so verhält. Und es ist in meiner Wahrnehmung wirklich unerträglich geworden, wie miteinander umgegangen wird, wie respektlos über Friedrich Merz berichtet wird, wie ihm entgegengetreten wird. Man muss kein Fan sein, aber er ist Bundeskanzler. Ich habe mal gelernt, wie man sich anständig verhält. Aber wenn der irgendwo auftritt zu schreien, Verräter, Pinocchio und so ein Quatsch,
Alle Anstand verloren, alle Kommunikationsregeln verletzt, nichts mehr von Haltung und von irgendeiner Art von Respekt, alles weggespült.
Alles weg. Und ich will das nur sagen, die schreien, das sind Schreihälse und haben kein Interesse am Diskurs. Wahrscheinlich, weil sie wissen, dass sie dann verlieren. Aber den Leuten scheint im Moment, dieses Emotionale zu genügen. Also muss ich doch als Mitbewerber überlegen, wie hole ich die Leute ab? Und vielleicht eins noch, wenn ich so sehe, wenn so Umfragen kommen, dass mittlerweile die AfD eine Projektionsfläche für alle Themen der Politik geworden ist und der AfD werden überall die besten Kompetenzen zugeschrieben. Ey, sorry, da frage ich mich, wer wo die Medikamente verwechselt hat.
Ja.
Nee, aber wirklich, ich möchte das
100% richtig, ja.
Also wenn mir mal einer das erklären kann und es reicht also wütend und verärgert zu sein und vielleicht Angst zu haben, sich abgehängt zu fühlen, das reicht, um zu sagen, die sind die besten Wirtschaftspolitiker, wollen aus der EU raus, kannst du einen Haken dran machen, sind wir tot. Ja? Die wollen die Migration so betreiben, Remigration, was für ein Unwort, ich bleibe dabei.
Das ist richtig, das ist auch auf der menschlichen Ebene
richtig, auf der menschlichen
richtig Ebene. Schlimm. Also.
Nochmal, alles zu negieren und dann diese Ressentiments bedienen, es ist der Hammer. Und das reicht alles aus. Was ist denn da los? Und keiner erklärt es mir.
Mal ein kurzes, wir kommen gleich mal zu unserer Rubrik, weil du hast den Bundeskanzler eingeführt und wir wollen natürlich auch ganz gerne ermitteln, welche Verantwortung, welche Kommunikationsdefizite liegen denn bei der Bundesregierung und ihrer Führung wiederum. Aber eine ganz kurze Ja-Nein-Frage. Hat das wahnsinnig viel zu tun mit einer unheiligen Allianz zwischen Schreihalsigkeit des rechten Randes und sozialen Medien, die Verkürzung, Verknappung, Hass bevorzugen algorithmisch?
Das ist geil, dass du die Frage stellst als Medienmensch und Journalist. Aber du sagst ja immer zu Recht, du bist und warst und bist es natürlich noch Journalist. Du berichtest, was ist. Und davon haben sich ganz viele verabschiedet. Der Kanzler hat neulich mal gesagt, sie berichten immer nur das Schlechte. Warum berichten sie nicht mehr, wenn wir was gut machen? Und übrigens, die versuchen gerade Reformen auf den Weg zu bringen.
Absolut, ja.
Also, dass da nichts passiert. Die versuchen eine Rentenreform, die andere Regierungen über Jahrzehnte nicht angepackt haben. Das ist ein Riesending. Gesundheitsreform, ob das jetzt gut ist oder schlecht, aber sie versuchen es. Wird alles negiert. So, und jetzt kommt es. Wenn der sowas sagt, wird sofort die nächste Empörungswelle durch alle Social-Media-Kanäle getragen. Jetzt heult er wieder rum. Jetzt sind wieder die Medien schuld. Also, lass mich einen Vergleich ziehen, der vielleicht hinkt. 2006, Sommermärchen, als Jürgen Klinsmann den ganzen DFB umgekrempelt hat und die Altvorderen sich beschwert haben, was diesem Rotzbengel einfällt, ja, diese ganzen Seilschaften zu kappen und auf einmal alles anders zu machen, hat die Bild-Zeitung sich dazu entschlossen, ihn zu zerlegen. Und er hatte ja kurz vor der WM schlechte Ergebnisse gegen Italien, noch im 4-1. Und die haben ihn kaputt schreiben wollen. Und jetzt kommt eine geile Sache, das war in der Doku darüber, hat Angela Merkel sich eingeschaltet.
Genau,
und hat,
ich habe das auch einen, gesehen, ja, toll.
Super geil, oder?
Ja,
die hat einen Friedensgipfel initiiert mit Springer und Jürgen Klinsmann. Und Jürgen Klinsmann hat eine Präsentation gehalten vor den Leuten und hat gesagt, ich sehe genau, was in diesem Land passiert, wenn wir erfolgreich sind. Ihr könnt dabei sein, ihr könnt das fördern oder ihr könnt es kaputt machen. Wozu entscheidet ihr euch? Und jetzt sind wir an so einem Punkt. Ich erwarte nicht von irgendwelchen Medien, dass die künstlich was pushen. Aber wo ist denn die Verantwortung der Medien? Und diese anderen Ressentiments zu bedienen permanent, führt in die eine Richtung. Also kann man sehr wohl auch sagen, da haben die was versucht, aber die suchen teilweise wirklich in den Krümeln und du willst es auch nicht mehr hören.
Ja, weißt du, ich mache das ja hier auch ab und zu mal. Ich stelle schon inzwischen die Frage und auch regelmäßig, auch in anderen Kontexten und auch auf Bühnen immer mal wieder, boah, was sind denn die Medien im Jahr 2026? Ja. Ne? Also überhaupt die Begrifflichkeit dazu fassen, ist gar nicht so einfach. Ne?
Nein, genau. Gar nicht mehr.
Lass uns mal zu unserer Rubrik kommen.
Ja, gerne.
Sprich mit mir, was uns aufgefallen ist. So, So, ich habe mal zwei Schnipsel rausgesucht und beide von Bundeskanzler Friedrich Merz und beide aus dem Sommerinterview 2026 in der ARD. Und es sind zwei verschiedene Aspekte und die würde ich ganz gerne mal mit dir besprechen, weil ich finde, da gibt es schon ein paar Auffälligkeiten. Und starten wir mal mit dem ersten Schnipsel. Los geht's.
Die Menschen in Deutschland sind nicht faul. Aber die durchschnittliche Arbeitsleistung pro Jahr ist in Deutschland 200 Stunden weniger als in der Schweiz. So und so unterschiedlich sind wir nicht zueinander. Ich will uns mit anderen Ländern gar nicht vergleichen. Ich denke, wir werden uns darüber verständigen müssen. Sind wir bereit, in Deutschland alle zusammen mal die Ärmel aufzukrempeln und richtig ordentlich, ich sag's jetzt mal etwas salopp, reinzuhauen?
Das hat zwei Ebenen. Das hat eine inhaltliche Ebene und darüber haben wir ein paar Mal gesprochen, Klaus, dass natürlich, wenn wir eine Konjunkturdelle mindestens haben, vielleicht auch ein langfristiges Phänomen, dass wir eben nicht mehr Volkswirtschaft Nummer 3, sondern vielleicht irgendwann mal Volkswirtschaft Nummer 8 oder 10 in der Welt sind und uns auch damit bitteschön arrangieren werden müssen, wenn es so kommen sollte. Es ist dann richtig, die Frage zu stellen, wie ist das mit unserer Arbeitsmoral? A. Und B. Wäre es nicht mal eine tolle Idee, mal reinzuhauen? Nur dann, also ich nenne es jetzt mal so, wie ich es empfunden habe, als ich es gehört habe, rumzueiern und zu sagen, wir arbeiten 200 Stunden weniger als die Schweizer, aber wir sind nicht faul. Dann sagt die Schweizer, aber ich will uns gar nicht vergleichen. Das ist problematisch, das innerhalb von 30 Sekunden abzufeuern. Also entweder ich entscheide mich doch kommunikativ und haltungsmäßig für die eine oder die andere Seite, oder?
Also das ist ein tolles Beispiel, was du rausgesucht hast. Also wie man es in...
Ich habe das gar nicht boshaft gemeint.
Nein,
ich habe
da
gar nicht lange nach gesucht.
Sozusagen. Nee, muss man leider.
Ja.
Auch nicht. Muss man leider nicht. Also wir müssen jetzt mal einfach mal sagen, und wir steigen nicht ein in das Spiel, wir machen Merz kaputt, das mache ich nicht. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wie man das in 30 Sekunden so verkacken kann, ist schon beachtlich. Sorry, ja, das ist kommunikativ, ja, Vorschule. Das muss man wirklich sagen. Und ich glaube wirklich, man kann sich hier und da mal Gedanken machen, wie ich kommuniziere, gerade wenn ich sowas adressiere, gerade bei der Entwicklung, die unsere Gesellschaft genommen hat.
Ja.
Arbeitszeit wurde immer mehr reduziert. Eine 35-Stunden-Woche war schick. Achtung, jetzt sage ich wieder was Unpopuläres. Würden wir noch eine größere Reichweite haben, gäbe es sowieso einen Shitstorm. Kann es auch hier geben, aber den nehmen wir gerne. Überall Teilzeit. Es gibt Bedarf dafür, aber andere Leute sagen, ich arbeite jetzt halt Teilzeit. Können sie machen. Gibt weniger Geld. Sind wir uns einig, glaube ich. Also all diese Sachen. Nur Arbeit ist nicht mehr wie in den 80ern angesehen. Work-Life-Balance. Das heißt, da hat sich auch bei den Leuten was verändert. Merz kommt natürlich mit der 80er-Jahre-Haltung daher, die mir auch sehr nahe ist. Ich bin so geprägt, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Mein Vater hat mich so erzogen, ich bin happy. Ich arbeite total gerne, aber unter uns, die 35-Stunden-Woche habe ich Mittwochabend durch. Ja? Also wo ist das Thema? Und wie verpackst du das? Du erinnerst dich, Lars Klingbeil hat vor der Bertelsmann-Stiftung eine vielbeachtete Rede gehalten, die sich übrigens unter uns, muss ich leider sagen, als komplette Luftnummer entwickelt hat. Das war sein Befreiungsschlag, nachdem er richtig gewackelt hat. Da sagt er, wir alle zusammen müssen uns unterhaken und mehr anstrengen. Dann schaffen wir das. Hat er eine Gemeinschaft kommunikativ hinbekommen? Hat inhaltlich dasselbe gesagt wie der Kanzler? Der Kanzler war der Antikommunikator und Klingbeil war auf einmal der Visionär. Hat sich beides als Luftnummer heute, Stand heute, entwickelt. Kommunikation. Aber das ist das, Andreas. Du hast völlig recht. Wie erreiche ich die Menschen?
Ja.
Die Menschen.
Genau. Wir hören uns mal einen zweiten Ausschnitt aus eben jenem Sommerinterview auch nochmal an, auch vom Bundeskanzler. Also Sommerinterview, Bundeskanzler Friedrich Merz, zweiter Abschnitt mit einer Einschätzung dann anschließend von uns.
Insgesamt bin ich der Meinung, stimmt der Kurs der Bundesregierung. Wir müssen besser erklären, wir müssen uns vielleicht auch mehr Zeit nehmen, aber wir müssen Entscheidungen treffen. Die Zähflüssigkeit des Systems, um es mal etwas salopp zu sagen, beschwert mich. Wir sind nicht schnell genug. Wir laufen der Zeit hinterher. Und wir hätten manches vielleicht auch früher erkennen müssen. Also ich sage mal zum Beispiel die Diskussion, die wir letztes Jahr um das Bundesverfassungsgericht gehabt haben, die hätten wir uns sparen können. Aber manche Dinge kommen, wie sie kommen. Und dann muss man Entscheidungen treffen. Und deswegen hoffe ich, dass es uns gelingt, das auch in den nächsten Wochen und Monaten so zu tun, dass die Bevölkerung wieder etwas zufriedener ist mit der Bundesregierung.
An mehr oder weniger alles Haken dran, ja, stimmt inhaltlich alles. Und das ist dann auch so tiefer Diener, das sind die Fehler, die wir gemacht haben. Mir fällt auf, also ganz ehrlich, wenn ich auf eine Bühne gehe und eine Moderation mache oder eine Rede halte und mit so einer Haltung hingehe, dann werden die Menschen im Publikum nach anderthalb Sekunden identifiziert haben, boah, der ist aber defensiv. Der hat wahrscheinlich gar nichts zu melden, der hat wahrscheinlich gar nichts zu sagen, der hat eben gar keine Inhalte oder so. Ich verstehe diesen Schutzmechanismus, ich habe genug Shitstorm jeden Tag, ja. Und ich muss auch so, nachdem ich ein paar sehr herzhafte und nicht gut in der Öffentlichkeit verstandene Dinge rausgelassen habe in meiner Bundeskanzlerschaft bisher, dass ich dann sage, okay, ich ruder mal ein bisschen zurück und ich hoffe, dass es besser gelingt und so. Und ich auch eingestehe, dass mit der Kommunikation hat nicht immer so gut geklappt. Verstehe ich alles. Nur in so einer Situation, unmittelbar vor, man muss ja sagen, zwei nicht ganz unwichtigen Landtagswahlen, suche ich dann doch eher die kämpferische kommunikative Natur, oder?
Ich würde das tun. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, als Bundeskanzler musst du viel aushalten. Er wusste auch, dass er nicht der beliebteste ist. Er wollte den Job auf jeden Fall. Jetzt hat er ihn, ist der unbeliebteste Kanzler aller Zeiten. Auch interessant. Das heißt aber nicht, dass er freiwillig ist. Und ich kann nicht beurteilen, was das mit ihm als Mensch macht. Ich glaube schon, dass der ein dickes Fell hat. Aber vielleicht macht das was mit dir. Weil
ja, selbstverständlich.
Er ist aber auch ein Stück weit zum Abschuss freigegeben. Vielleicht ein Ding dazu. Ich habe
dann die Legislatur dauert noch 2,5 Jahre, hat er ja auch in diesem Interview darauf hingewiesen. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Die haben gerade mal 1,5 Jahre auf der Uhr. Ne?
Unglaublich. Ich habe mal wieder Markus Lanz geschaut und da war die Frauke Prosius-Gersdorf da und Thorsten Frey von der Union. Mhm. Und dann wurde ein Video eingespielt von Friedrich Merz, wo er da was gesprochen hat in der Eifel, in den Waldbrandgebieten da. Und dann haben Leute gepfiffen und dann sagt er irgendwie, ich rede mit Leuten, die fleißig sind, die arbeiten nicht mit ihnen da. Dann wollte der Lanz darauf hinaus, dass die pöbeln, faul sind. Das hat er doch wieder gesagt. Er hätte wieder eine Gruppe gecancelt. Und dann sagt die Frauke Prosius-Gersdorf, die ja von der Union letztlich verhindert wurde als Verfassungsrichterin, also richtig sauer sein könnte, sagte, hören Sie auf damit, Herr Lanz. Ich spiele das nicht mit, wenn wir jedes Wort, was jemand in der Öffentlichkeit spricht, gerade auch der Kanzler, sezieren, auf die Goldwaage legen, werden wir alle nicht mehr sprechen und wir werden alle verstummen. Ich werbe für den Diskurs, ich werbe für den Streit in der Sache, das ist das Beste, was es gibt. Hören Sie auf, das so zu machen. Ich wollte aufstehen und applaudieren in meinem Wohnzimmer.
Kann ich verstehen.
Weil sie hätte allen Grund gehabt, damit reinzugehen in das unsägliche Spiel. Und das ist symptomatisch für die Gemengelage. Und vielleicht ist das der Grund, warum er so defensiv ist, wie du es richtig analysierst, kommt bei mir genauso an. Ich bräuchte jemanden, der voll nach vorne geht. Ich hätte auch jemanden mir gewünscht, der schon früher in den Wahlkampf in Sachsen-Anhalt eingestiegen ist. Er hatte seinen Urlaub, darf er haben. Ich wäre da reingegangen.
Ja, hätte die letzten 3 Wochen, ist auch nicht so weit weg von Berlin, dort eigentlich mehr oder weniger verbringen, sein Zelt aufschlagen können oder vielleicht hätte sogar man, müssen, weiß ich nicht.
Hätte man machen können. Ich habe noch gestern, ganz kurz noch, ich habe gestern eine Sendung geguckt, was war das, Hart, aber fair. Vorher hatten sie eine Doku, was die Menschen in Sachsen-Anhalt oder im Osten so beschäftigt. Das war spannend. Da ging es viel um enttäuscht, Demografie, abgehängt sein, Versorgung des ländlichen Raums und so weiter. Und dann immer der Westen, der Osten, also auch viel Spalterei. Und danach wurde diskutiert und da war ein junger Bürgermeister aus dem Osten, der hat eine eigene Vereinigung gegründet, der ist nicht in der Partei. Und der sagte, ich habe angefangen damit, einen Kulturverein zu gründen bei uns. Wir haben Konzerte gemacht, Lesungen und plötzlich wurde im Ort eine Bewegung daraus und jetzt bin ich Bürgermeister.
Ja, ja.
Heißt, das war sein Punkt. Wir sind zusammengegangen. Es ging um Gemeinschaft, um Zusammensein, um zusammen etwas zu gestalten. Wir sind vor Ort. Die Bundespolitik ist oft nicht mehr vor Ort. Die AfD versucht gerade vor Ort zu sein. An AfD-Ständen ist Partystimmung. Die anderen müssen sich fast entschuldigen, ihren Stand aufzubauen. Also da ist ein Kipppunkt. Und wenn ich jetzt irgendwie was in der Politik zu tun hätte, Mein erster Punkt wäre, wie komme ich zu den Menschen? Der junge Kerl sagte, vielleicht braucht der Bundeskanzler oder die Regierung auch eine Außenstelle im Osten, dass die mal da vor Ort sind. Ja, oder sowas, jetzt mal ganz naiv gesagt. Also wie erreiche ich die Menschen? Das ist doch immer Kommunikation. Das ist das, was uns doch antreibt. Und da ist im Moment...
Wie crazy, die Bundesregierung ist ja. Berlin ja, ist im Osten unseres Landes.
Aber anscheinend, die Kommunalpolitiker, die sind alle dicht dran. Die werden fast ausgenommen. Ne? Aber das ist die Herausforderung. Mein Befund ist, es ist gerade so vergiftet, dass es mir Angst und Bange wird. Ich bin weiter im Infight, nicht nur auf TikTok, sondern überall, wie du auch. Aber es ist im Moment so ein bisschen wie Don Quixote. Und das gibt mir nach wie vor zu denken.
Klaus, also ganz zum Schluss will ich natürlich von dir gerne so eine Kaffeesatzleserei, eine Prognose haben, was du denkst, wie das so ausgeht am kommenden Sonntag. Aber ich muss noch die Geschichte erzählen. Ich habe gestern in einer Konferenz, Kongressmoderation, war einer der Redner Peer Steinbrück. Und Peer Steinbrück, ehemaliger deutscher Finanzminister, SPD-Kanzlerkandidat und so weiter, hat ja eine Initiative gegründet, im vergangenen Jahr den Abschlussbericht vorgelegt, Initiative für einen handlungsfähigen Staat, zusammen mit Andreas Voskuhle, ehemaliger Bundesrichter, Julia Jäkel und Thomas de Maizière, ehemaliger Minister. Alles Elder Statesmen natürlich, die keine politische Verantwortung mehr tragen und auch das insofern diese Überparteilichkeit damit gut transportieren können. Steinbrück, erstens unfassbar, ein Mann, der Ende 70 ist, wie viel Energie, wie viel PS der auf die Bühne bringt. Also da kannst du auch Kommunikation lernen. Hanseatischer, ultratrockener Humor und so. Ich habe ihn darauf angesprochen. Ich habe mal ein ganz langes Gespräch am Tag der Deutschen Einheit in der Deutschen Botschaft in Washington mit ihm geführt, als der ehemalige Bundespräsident Gauck dann eine irrsinnig lange Rede hielt und so. Und wir haben da wirklich 2 Stunden geplaudert. Und ich habe so gestern gesagt, naja, man wünscht sich die wirtschaftlichen und konjunkturellen Probleme von 2015 eigentlich heute wieder zurück. Ne? Aber was mir in seiner wirklich sehr mitreißenden Rede, wo es auch darum ging, wir haben... Das sagst du auch sehr häufig und ist immer auch deine Beobachtung. Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und diese Kommission, die wahnsinnig kluge Dinge auch in ein Buch zusammengetragen hat, was bei Herder erschienen ist. Wie bringen wir Speed? Wo können wir Wachstum erzeugen? Wie können wir gesellschaftliche Verantwortung neu ausbuchstabieren. Das sind super kluge Sachen und ich frage mich da manchmal, warum ist die Bundesregierung nicht in der Lage, sowas ja mindestens mal zu Herzen zu nehmen und wenn es geht, dann auch wieder nach draußen zu schieben. Also Steinbrück hat das toll verkörpert gestern.
Das glaube ich sofort. Ich habe ihn auch in jüngster Vergangenheit häufiger gesehen in irgendwelchen Talkshows. Mir ist dieses Programm sehr bekannt. Thomas de Maizière wirbt immer noch dafür in verschiedenen Podcasts. Die waren auch im Kanzleramt, haben das vorgestellt. Genau. Was davon übrig bleibt, weiß ich nicht. Genauso wie, was ist aus der Steuerreform von Professor Kirchhoff geworden?
Richtig.
Alle sagen, die liegt in der Schublade und ist super klasse und keiner geht dran. Friedrich Merz war mal der mit dem Bierdeckel. All solche Dinge. Warum werden die Augen verschlossen? Jeder sagt, es muss sich was ändern. Dass du aber in der jetzigen Lage nur was änderst und das auch Schmerzen verursacht, ist klar. Und ich bin immer noch der Meinung, die Leute sind bereit, das zu tragen. Aber du musst es einfach sagen. Und wenn du eine Steuerreform verkaufst...
Musst dich ehrlich machen, ja?
Ja, du musst dich ehrlich machen. Und wenn du eine Steuerreform verkaufst und irgendwelche Familien, die so ein mittleres Einkommen haben, sparen 400 oder 600 Euro, das ist doch mit Verlaub, das ist ja nix. Also dann geh doch mal nach vorne. Dann sag auch, das war nicht gut. Sag doch, wovor habt ihr Angst? Was kann ich machen? Und all das... Das ist grob fahrlässig.
Es gehört beides dazu. Es gehört dazu, sich ehrlich zu machen, wer nichts schafft, der wird mutmaßlich sehr wenig Geld in der Tasche haben. Aber gleichzeitig ist ungesund die Entwicklung der Schere, dass Menschen, die beispielsweise hauptamtlich an der Börse spekulieren, unfassbare Reichtümer aufgehäuft haben, die... Da bleibe ich mit meinem linken Herz dabei, nicht besonders produktiv arbeiten, dass beide Seiten Konzessionen irgendwo machen müssen. Und das ist doch Ehrlichkeit. Ne?
Also ich glaube ganz ehrlich, dass viele, die wirklich richtig gut Geld machen, auch bereit sind, sich noch mehr zu engagieren.
Es gibt zum Beispiel einige tolle Beispiele dazu, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja.
Also es gibt auch, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der wirklich sehr wohlhabend ist, der sagt, man gibt auch gerne. Dietmar Hopp, ehemals SAP, guck mal, was der alles in die Gesellschaft gepumpt hat. Guck dir mal
Schwarzfamilie,
was sie da gerade machen. Das sind ganz tolle Sachen.
Aber das sind persönliche Steckenpferde. Weißt du, das ist natürlich schon, ich verstehe den Punkt und diese Charity, wie wir sie aus Amerika kennen beispielsweise, Bill Gates und Warren Buffett und so weiter, aber die machen halt das, worauf sie Bock haben und machen keine gesamtgesellschaftlich. Wenn Schwarz einen tollen Campus baut in Heilbronn beispielsweise, also das ist so ein Leuchtturm-Ding, ne? Und quasi eine Uni aus dem Boden stampft, geil, großartig. Ne? Und das kann sein, dass das dazu führt, dass wir KI-mäßig nicht die Bodenhaftung bzw. den Anschluss verlieren, sondern eben die entsprechenden Ecken und Nischen finden, wo da doch noch was geht. Das kann durchaus sein und das ist dann auch produktiv. Nur, ich bleibe dabei, es ist ein Unterschied, ob man aus freiem Willen etwas gibt oder ob man tatsächlich in einer gesellschaftlichen Verabredung über ein Steuersystem so etwas macht.
Aber lass uns reden über ein Steuersystem grundsätzlich und dann können wir mal sehen, was rauskommt. Ich glaube, dass alle bereit sind, da mitzureden. Nur, du kannst eben nicht schreien wie die Linke, alle Millionäre, Milliardäre aus dem Land. Ja, da bin ich ja auch schon schwindlig. Also was soll das? Also lass mal ein Gesamtkonzept. Aber da gibt es ja Möglichkeiten. Und warum das nicht so konsequent angegangen wird? Der Merz hat nichts zu verlieren. Der ist 70. Ey Junge, hau die Dinger raus, reformiert das Ding. Wenn ich heute sehe, wie über Gerhard Schröder gesprochen wird, fast schon eine Heldenverehrung, muss man auch immer aufpassen. Aber ist der Letzte, der Reformen richtig angegangen ist, gegen seine Partei fast. Und heute sagen sie noch, das war wichtig, um Deutschland wieder hochzukriegen. Jetzt sind wir noch schlimmer dran. Was machen wir? Und jetzt die Prognose.
Ja, jetzt die Prognose. Also, wie geht das aus in Magdeburg?
Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich überlege nur, was ist besser. Nochmal, das Verbotsverfahren wird nicht funktionieren, bringt auch nichts. Jetzt kommt Folgendes. Wenn die AfD nicht die absolute Mehrheit hat und die anderen sich irgendwie zusammenfinden und gegen die AfD regieren, kann eine Folge sein, dass das ganze Thema noch viel größer wird. Die Bürger werden übergangen, die gewählt haben. Weißt du, was ich meine?
Natürlich.
Genauso wie das Verbotsverfahren, damit hast du das Thema in der Bevölkerung nicht gelöst. Ist ja Quatsch, dann kommt eine neue Partei oder die, was weiß ich auch immer. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass sie nicht die absolute Mehrheit kriegen. Jetzt rein von den Stimmen her, weil die Grünen noch reinkommen, BSW hoffentlich nicht, ehrlich gesagt, weil diese Steigbügelhalterin Sarah Wagenknecht hat sich sowas von disqualifiziert.
Mehrfach,
also die will nur spalten. Die Grünen müssen rein. Ich fände es gut, wenn die FDP reinkommt, aber das sieht mau aus. Ich glaube, sie schaffen die absolute Mehrheit nicht, weil es am Schluss Leute geben wird, die taktisch anders wählen und dann doch sagen, vielleicht in der Wahlkabine, ich mache das Kreuz lieber nicht, weil es ist nachher schwer zu sagen, ich war es nicht.
Und dann ist die demokratische Verantwortung, dass eine Regierung gegen die AfD gebildet wird. Davon bin ich tief überzeugt und halte das tief für richtig, denn meine Güte, das Experiment zu sagen, wird schon halb so schlimm, das haben wir in Deutschland vor nicht einmal 100 Jahren durch.
Und das wird auch einfach so weggewischt und das ist genauso fahrlässig. Und ich sag's ganz ehrlich, wenn es nachher passiert, dass sie die absolute Mehrheit haben, dann soll keiner, der die gewählt hat, sagen, ja, ich war's dann nicht. Leute, dann müssen die Leute auch noch in den Spiegel gucken können. Und dann können wir streiten, aber das wird unschön.
So, ich mache keine konkrete Prognose, weil ich mir selber ein Versprechen gegeben habe. Das war im November 2016, als ich den lieben Kolleginnen und Kollegen in der ARD live on air gesagt habe, Hillary Clinton ist durch. Und wenige Stunden später Donald Trump die Mehrheit hat und dann schließlich zum ersten Mal Präsident geworden war. Und damals habe ich mir gesagt, ich mache nie mehr eine politische Prognose, aber in der Tendenz folge ich genau dem, was du gesagt hast und halte das für sehr wahrscheinlich. Also ich habe mich jetzt sehr märzartig verhalten. Wir sind nicht faul, aber die Schweizer arbeiten mehr.
Aber Andreas, wir haben keine Glaskugel und wir beide haben ja immer noch die Hoffnung, dass der eine oder andere in seinem stillen Kämmerlein nochmal genau nachdenkt.
Ja, Und deshalb sagen wir den Menschen, die uns zuhören, und wer weiß, vielleicht haben wir eine Hörerin oder zwei Hörer in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg oder in Halle oder anderen der wunderschönen Städte in Sachsen-Anhalt, die uns mal hören, und denen rufen wir zu, die Demokratie lohnt sich. Das ist nicht perfekt, aber es ist die beste Form, wie wir miteinander leben können.
Sehr, sehr gerne. Und die Wahrheit ist auch, knapp 60% dort stimmen der AfD gerade nicht zu.
Genau.
Und das muss man auch sagen.
Ganz wichtig.
Und den Leuten kann ich nur zurufen, danke, dass ihr kämpft.
Genau, großartig. Sprich mit mir. Für dieses Mal ziemlich nachdenklich, und das gehört sich auch so, wenn man politische Kommunikation mal unter die Lupe nimmt. Wenn ihr für uns Themenanregungen habt, uns hört und sagt, Mensch, darüber könnten die beiden mal reden oder diese Person könnten die beiden mal einladen, dann gerne Infos an ohnesorgekommunizieren.de oder podcon.de. Das sind unsere beiden Internetadressen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich wie Bolle, wenn ihr ein Like bei Spotify, Apple oder der Plattform eurer Wahl hinterlasst und uns ein kleines Like oder Herzchen geben wollt.
Ja, genau. Ich möchte nochmal appellieren, empfehlt uns weiter, dann erreichen wir noch mehr Menschen. Wir haben viel zu tun in Sachen Kommunikation. Abonnieren, empfehlen, liken, kritische Stimmen. Wir nehmen gerne alles und werden uns alles angucken und wie immer alles lesen.
Merci, Klaus. Bis dann.
Ich danke dir. Bis dann.